SRF 3.
Man fing aus Deutschland an die Adresse Großbritanniens. Die Personenfreizügigkeit in der EU sei nicht verhandelbar. Gegen Schuldenfallen. Jungen sollen die Steuern direkt vom Lohn abgezogen werden, verlangen Fachleute. Das Wetter morgen im Norden wechselnd bewölkt, im Süden kräftiger Regen, in den Alpen stürmischer Föhn. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Deutschland will mit Großbritannien nicht über die Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union verhandeln. Der Sprecher der deutschen Regierung sagte, die Personenfreizügigkeit dürfe nicht angetastet werden. Etwas anderes sei es, gemeinsam Probleme zu lösen, die durch den Missbrauch der Freizügigkeit entstünden. Die Äußerungen des Sprechers sind eine Reaktion auf die britische Regierung. Diese überlegt sich, Quoten für die Zuwanderung aus anderen EU-Staaten einzuführen. In Wilderswil im Berner Oberland sind am frühen Morgen auf dem Parkplatz eines Wohnhauses 3 Tote gefunden worden. Die Polizei geht von einem Beziehungsdrama aus. Bei den Toten handelt es sich um 3 Erwachsene. Näheres wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die Polizei ist seit dem Morgen mit mehreren Spezialdiensten vor Ort. Kinder in der Schweiz sollen früher lernen, mit Geld und Konsum umzugehen. Diese Forderung stellt die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen. Es sei nötig, dass Kinder und Jugendliche Bescheid wüssten über das Abschließen von Miet- und Leasingverträgen, aber auch über Steuern- und Krankenkassenprämien. Die Kommission weist darauf hin, dass nicht bezahlte Steuern immer wieder zu Betreibungen und Schulden führen. Sie schlägt nun unter anderem vor, dass bei jungen Leuten die Steuern direkt vom Lohn abgezogen werden. Schweizer Primarschülerinnen und Schüler sollen künftig statt der Schnürli-Schrift eine neue, zeitgemäßere Schrift lernen. Das empfehlen die Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen und Direktoren. Heute lernen Schüler in den meisten Kantonen zuerst die sogenannte Steinschrift und dann, später, die vollverbundene Schnürli-Schrift. Im Lauf der Zeit entwickeln dann die meisten Kinder eine eigene, teilweise verbundene Schrift. Ein Elektroauto, das von der ETH Zürich und der Hochschule Luzern entwickelt worden ist, hat bei der Beschleunigung laut den Herstellern den bisherigen Weltrekord gebrochen. Das Rennauto Grimsel beschleunigte in 1,7 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Aufgestellt wurde der Rekord auf dem Militärflugplatz Dübendorf. Kein Serienfahrzeug, auch keines mit Verbrennungsmotor, erreicht laut der ETH eine ähnlich starke Beschleunigung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.771 Punkten, minus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 20,56 gehandelt, der Dollar zu 96,57 Rappen.
Info 3, Abend.
Italien ist hochverschuldet und auch die Regierung Renzi will den Staat trotz viel Rhetorik nicht wirklich verschlanken. Doch immerhin, Rechnungen und Budgets des Zentralstaates entsprechen internationalen Standards, eigenen Vorgaben und Gesetzen. Nicht so in den Regionen. Der Rechnungshof hat den Regionen zum ersten Mal in die Bücher blicken können und ein wahres Desaster entdeckt. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
In Sizilien fehlt für 50% der Gesetze die Berechnung über die Kostenfolge, obwohl das vorgeschrieben wäre. Kalabrien hat 27 Millionen Euro Schulden nirgends verbucht und Sardinien hat Gesetze erlassen, ohne dass das Geld für die Umsetzung der Vorhaben vorhanden ist. Die Beispiele können dem Bericht des Rechnungshofes in Rom entnommen werden. Doch nicht nur süditalienische Regionen sündigen. Die als seriös geltende Region Piemont führt 2,5 Milliarden Euro an Schulden nicht in ihren Büchern. Hätte sich ein europäischer Staat so verhalten, wäre das ein Fall für die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank, schreibt die Tageszeitung Repubblica, die den brisanten Bericht des Rechnungshofes heute publiziert hat. Den Vogel abgeschossen hat Kampanien. Die Region führt in ihren Büchern 3 Milliarden Euro an Einkünfte, für die es keine Einnahmequellen gibt. Ein Blick auf die politische Landkarte zeigt, schuld an der Schlamperei sind alle Parteien, von links bis rechts über die Lega Nord, die dem Süden zynischerweise permanente Verschwendung vorwirft, in ihrem Stammlande Veneto aber nicht besser agierte. Ein beliebtes Mittel, um Ausgaben zu verstecken, sind die zahlreich ausgelagerten öffentlich-rechtlichen Unternehmen in den Bereichen Abfall, Regionalverkehr, Wasserversorgung und Gesundheit. Seit Jahren weiß man, dass die jeweiligen Regionalfürsten in diese externen Unternehmen ihre Freunde und Parteispezels platzieren, die in aller Regel keine Ahnung von Geschäftsführung haben. Die Römer Verkehrsbetriebe zum Beispiel weisen ein Loch von 500 Millionen Euro auf. Allein in den vergangenen Jahren sind dort 2000 Leute angestellt worden, obwohl sie überflüssig sind. Erst als Silvio Berlusconi 2011 aus dem Amt gejagt wurde, nahm sein Nachfolger Mario Monti das Problem mit den Regionen an die Hand und erließ ein Gesetz, das dem Rechnungshof erlaubt, die Konti der verschwendungssüchtigen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Jetzt liegt der erste Bericht vor. Dass die Regionen derart unkontrolliert Geld ausgeben können, geht auf das Jahr 2001 zurück. Unter dem Druck der Lega Nord gab man den Regionen damals mehr Finanzkompetenzen und strich gleichzeitig die Kontrollen durch den Zentralstaat. Aber man vergaß einzuführen, dass wer mehr Kompetenzen erhält, auch für allfällige Schulden und Defizite aufzukommen hat. Das war die Einladung an die Regionen, auf Kosten des Zentralstaates Geld auszugeben, das sie nicht hatten.
Info 3 Abend.
Endlich hätten die Separatisten in der Ostukraine legitime Ansprechpartner bestimmt, heißt es aus Moskau. Russland ist denn auch der einzige Staat, der die Wahlen in den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk anerkennt. Sie kommt dem Kreml auch sehr entgegen, denn sie machen den Friedensplan zunichte, von dem man in Moskau offenbar eh nicht mehr viel wissen will. Mit der Wahl der Rebellenpräsidenten in der Ostukraine, so meint unser Korrespondent Peter Giesling, dürfte in den nächsten Tagen auch der Krieg dort wieder aufflammen.
Für die Separatistenführung in Donetsk und Lugansk war es gewiss keine Hexerei, die gewünschten Resultate zu erzielen. Wer gestern die Wahllokale aufgesucht hat, der wurde belohnt. Wer sich weigern wollte, seine Stimme abzugeben, dem wurde etwa mit dem Entzug von Unterstützungsgeldern gedroht. Letztlich ging's bei diesem Urnengang aber bloß darum, der selbsternannten Rebellenführung in der Ostukraine einen irgendwie demokratischen Anstrich zu verleihen. Wie auch immer man zu den ukrainischen Separatisten stehen mag, es ist eine Tatsache, dass die Rebellen, welche sich jetzt haben wählen lassen und dass auch Russland, das diese sogenannte Wahl explizit anerkennt, im September das sogenannte Minsker Memorandum verbindlich unterzeichnet haben. Mit den Unterschriften von Sacharchenko, von Plotnitsky und jener des von Russland speziell bevollmächtigten Botschafters Subarov. In diesem Friedensplan war explizit ein anderes Vorgehen vorgesehen als die gestern eigenmächtig durchgeführten Wahlen. Das Memorandum von Minsk sah eine schrittweise Dezentralisierung der von den Separatisten besetzten Gebiete innerhalb der Ukraine vor, unter anderem aufgrund von Regionalwahlen, deren Spielregeln die Regierung in Kiew hätte vorgeben sollen. Die gestrigen Wahlen standen also im Widerspruch zum von den Rebellen und auch von Russland mit unterzeichneten Friedensplan. Genauso übrigens wie der Umstand, dass gestern bei Donetsk mehrere internationale Beobachter unabhängig voneinander zwischen 40 und 60 mehr oder weniger fabrikneue russische Militärlastwagen mit demontierten Kennzeichen gesichtet haben. Laster, welche mit schweren Waffen und Geschützen beladen waren. Dieser Konvoi hatte sich offenbar von der russisch-ukrainischen Grenze, dem Konfliktgebiet und hier der speziell eingerichteten Schutzzone genähert, in der gemäß Minsker Friedensplan schwere Waffen überhaupt verboten sind.
Info 3 Abend.
Meldungen im Frühling über gepanschten Wein haben die Walliser Weinbranche in Verruf gebracht. Darüber hinaus wurde bekannt, dass ein Weinhändler auch bei den Steuern getrickst hatte. Während die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft gegen Verdächtige noch nicht abgeschlossen sind, hat die Walliser Regierung die Missstände schon selber untersucht, damit die Weinpanscherei aufhört. Mein Kollege Simon Loy hat Wallis-Korrespondent Reinhard Eyer gefragt, was dabei herausgekommen ist.
Die wichtigste Erkenntnis ist wohl die, dass man zwar Kontrollen durchgeführt hat, aber dass die zu wenig detailliert waren. Jeder Weinbauer darf zum Beispiel auf einer bestimmten Fläche nur eine bestimmte Menge Wein produzieren. Und das ist bisher geregelt über eine Rotweinmenge und eine Weißweinmenge. Aber damit kann man noch nicht sagen, was für Spezialitäten dann letztlich in einer Weinflasche in welcher Menge drin sein dürfen oder eben drin sein sollten oder nicht. Genau das will man verbessern, indem man eben da detailliertere Kontrollen noch durchführt. Und das Zweite, das ist eben, wenn man feststellt, dass irgendetwas schiefgelaufen ist, dass man auch die entsprechenden Sanktionen hat. Auch da hat man bisher kein genügendes System gehabt.
Obschon die gesetzliche Grundlage ja da ist.
Die gesetzlichen Grundlagen sind da, aber die sind natürlich weiter gefasst und dieses System, das braucht einen Feinschliff und an diesem arbeitet man jetzt. Und jetzt hat man ja Maßnahmen ausgearbeitet, diese Arbeitsgruppe, und die will man jetzt mit der Weinbaukommission, mit den Weinbauern und den Weinhändlern zusammen diskutieren, um dann ein besseres System zu formulieren, das bereits nächstes Jahr für die Ernte 2015 gelten soll.
Können wir diese Maßnahmen noch ein bisschen genauer anschauen? Was wird sich jetzt konkret ändern aufs nächste Weinjahr?
Erstens soll sicher der Detaillierungsgrad der Kontrollen vergrößert werden. Zweitens soll die Durchlässigkeit dieser Informationen verbessert werden. Das Steueramt besser weiß, was zum Beispiel beim Kantonslabor alles an Informationen zusammengelaufen ist. Das wurde bisher nicht gemacht. Das ist auch zum Teil ein Problem des Datenschutzes, dass man nicht alles weitergeben kann. Da braucht es vielleicht Gesetzesänderungen und daneben dieses Sanktionssystem, das auch noch verbessert werden soll. Das sind die drei wesentlichen Punkte.
Wie kommt das Ganze eigentlich an in der Branche?
Das wird sich jetzt eben zeigen, wenn der Kanton, wenn die Kantonsverwaltung jetzt das mit der Weinbranche diskutieren muss. Es ist natürlich kein Weinhändler daran interessiert, dass sein Konkurrent weiß, was genau er im Keller hat. Es ist die Frage, wie weitgehend sind dann die Daten, die ich gebe? Wie wird mit diesen Daten umgegangen, mit diesen Informationen? Sind die geschützt? Wie sind sie geschützt? Das sind Fragen eben, die Berufsbranche natürlich genau geklärt wissen will, bevor sie ja sagt.
Das heißt, ein solcher Fall, größerer Fall von Weinpanscherei, die kann auch künftig nicht ausgeschlossen werden.
Der wird wahrscheinlich nie ausgeschlossen werden können, aber es geht ja nicht darum, alles auszuschließen, sondern ein System zu haben, das möglichst viel Sicherheit auch dem Weinkonsumenten gibt, dass das, was er in der Flasche kauft, dass da wirklich das drin ist, was auf der Etikette draufsteht.
Einschätzungen von SRF-Korrespondent Reinhard Eyer. Info 3, wir liefern die Hintergründe zu den Schlagzeilen hier auf diesem Sender. Und all unsere Berichte gibt's auch im Internet srf.ch/news. Mein Name, Daniel Hofer. Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.